Hallo, herzlich willkommen zum zweiten Teil unserer Jubiläumsdoppelfolge des Podcasts Gebäudewende. Mein Name ist Markus Strelitz und ich gehöre zum Redaktionsteam des Fachmagazins Gebäudeenergieberater und spreche hier in diesem Podcast über alle Themen rund um Energiewende und Energieberatung mit interessanten Expertinnen und Experten. Im ersten Teil von Folge 50 habe ich mich mit dem Wissenschaftsjournalisten Ranga Yogeshwar unterhalten, der neben seinem eigentlichen Job eine Prüfung zum Energieberater gemacht hat. Und er hat mit mir über seine Sicht auf die Energieberatung und die Energiewende gesprochen. Das war also die Perspektive eines prominenten Quereinsteigers. Im zweiten Teil werden wir jetzt nochmal stärker in die Praxis des Berufs gehen. Dafür habe ich Statements von Vertretern bzw. Vertreterinnen von energieberatenden Verbänden eingefangen, sowie von Leuten, die in diesem Job arbeiten. Es wird darum gehen, wie sich das Berufsbild verändert hat, wie die aktuellen Herausforderungen aussehen, welche Kompetenzen notwendig sind und wie sich der Beruf künftig entwickeln wird. Doch zunächst möchte ich nochmal kurz ein paar Reaktionen auf die vergangene Folge wiedergeben. Denn wir haben einiges Feedback bekommen von Leuten, die sich dem Podcast angehört haben. Und das hat uns natürlich gefreut und ich möchte Ihnen das nicht vorenthalten. Insgesamt gab es viel Zustimmung für die Aussagen von Ranga Yogeshwar. So hat zum Beispiel Jürgen Leppich, Geschäftsführer der gleichnamigen Energieberatung und ehemaliger Vorstandsvorsitzender des GIH, auf LinkedIn geschrieben, dass Ranga Yogeshwar in vielen Dingen recht habe und er benennt dann so ein paar Punkte. Also er schreibt dann zum Beispiel, seit vielen Jahren moniere ich, dass wir den Heizungstausch überproportional fördern, die Erfolgskontrolle jedoch relativ lax ist. Außerdem schreibt er, Smart Grid Ready-Geräte stehen im Feld und kommunizieren nicht mit der PV-Anlage, obwohl nur die Verbindung und das Freischalten fehlt. Keiner fühle sich zuständig. Und Ranga Yogeshwar habe viele Dinge eben richtig adressiert und genannt. Das Einzige, was er bemängelt, ist, dass leider die Gebäudehülle und die Lüftung nicht erwähnt wurden. Und Frank Felsberg, Sachverständiger Heizungsbau, hat ebenfalls auf LinkedIn geschrieben, dass er als Heizungsbaumeister und da er einige Zeit bei Herstellern von Wärmepumpen gearbeitet habe, wüsste, wo die Schwächen liegen und Ranga Yogeshwar in dem Podcast einige davon benannt hätte. Und er sagt, also leider hat Herr Yogeshwar vollkommen recht und schön, dass ein beachteter Mann das in den Mund nimmt. Thomas Berrenberg von dem Ingenieurbüro in Aachen stimmt auch vielem zu, was Ranga Yogeshwar gesagt hat. Und er benennt da auch einige Punkte, zum Beispiel zum Thema Ausbildung. Auch da gibt der Herrn Yogeshwar recht, die Ausbildung gehöre dringend inhaltlich überarbeitet. Und seine Ausbildung sei wohl auch unterirdisch schlecht gewesen, berichtet er da von eigenen Erfahrungen. Weiteres Thema, was Ranga Yogeshwar auch angesprochen hatte, war das Thema Onboarding, also nach der Installation der Technologien, das weiter letztendlich deren Betrieb auch weiter zu verfolgen. Und auch da gibt der Ranga Yogeshwar vollkommen recht. Hier bestehe ungeheurer Fortbildungsbedarf bei den Heizungsbauern. Und dann noch ein weiterer Punkt, den Thomas Berrenberg anspricht. Das ist das Thema Förderung. Das hatte Ranga Yogeshwar ja sehr kritisch gesehen. Und auch in dem Fall gibt er Ranga Yogeshwar recht und sagt, dass er ebenfalls der Meinung ist, dass die Förderung die Preise hochtreibe. Und das treffe insbesondere auf die in Deutschland übliche prozentuale Förderung zu. Es gibt allerdings auch ein paar Punkte, die Herr Berrenberg anders sieht als Ranga Yogeshwar. Dazu gehört das Thema Heizlastberechnung. Da korrigiert er ihn und weist darauf hin, dass die raumweise Heizlastberechnung nach DIN EN 12831 für den Erhalt des Zuschusses KfW 458 seit einigen Jahren und bis heute zwingend erforderlich sei und das auch sehr sinnvoll sei. Und das vorher erlaubte Schätzen, was zur Überdimensionierung von Heizanlagen führt, ist zum Glück abgeschafft, so wörtlich. Weiteres Thema, wo er auch ein bisschen widerspricht, ist das Thema KI. Und da weist er darauf hin, dass bevor man mit KI anfängt, die Heizungsparameter zu optimieren, sollte man doch erstmal mit den herkömmlichen Tools der Regelungstechnik an die Aufgabe gehen. Beim KI-Einsatz sei immer zu bedenken, welchen enormen Energieverbrauch die KI verursacht. Soweit also die Reaktion auf Teil 1 unserer 50. Folge. Jetzt zu Teil 2. In Teil 2 beschäftigen wir uns jetzt, wie angekündigt, weiter mit der Entwicklung in der Energieberatung und zwar mit dem Blick aus der konkreten Praxis. So habe ich unter anderem Lennart Feldmann gefragt, wie sich der Beruf aus seiner Sicht verändert hat. Er ist Vorstand im Gebäude-Energieberaterverband GEH. Und hier seine Antwort.
Auf jeden Fall gab es eine Veränderung. Ich denke auch tatsächlich eine ziemlich große Veränderung. Ich selbst bin jetzt seit 8 Jahren Energieberater und ich habe gemerkt, dass während ich anfangs in meiner Energieberaterzeit immer nur für einzelne Fachdisziplinen, also beispielsweise bauphysikalische Nachweise aus dem Bereich der Gebäudehülle oder sonst eben auch Nachweise aus dem Bereich der Anlagentechnik, wenn es um die Konzeptionierung von einer neuen Heizungsanlage ging, angefragt wurde, dann orchestriere ich jetzt viel mehr Vorgänge. Also ich bin quasi zum Lotsen der energetischen Sanierung geworden und übernehme auch viel mehr koordinierende Aufgaben. Das war früher, also in meiner Anfangszeit, noch gar nicht so, während das heutzutage viele Kunden von mir als Energieberater schon einfordern, dass ich also mehrere Planenden am besten Fall direkt mitbringe zu so einem Bauvorhaben. Das hat sich auf jeden Fall geändert.
Aber das heißt, man hat jetzt mehr so eine Rolle wie so ein Orchestrator sozusagen, wo man Dinge zusammenbringen muss, statt sich immer nur mit einzelnen Nischen oder Bereichen zu beschäftigen?
Ja, das sehe ich schon so. Ich sag mal, alles kann, nichts muss. Und auch an andere Energieberatenden hier natürlich der Aufruf, Schuster, bleib bei deinen Leisten. Also ich übernehme natürlich auch keine Aufgaben, für die ich keine Deckung meiner Berufshaftpflichtversicherung habe. In meinem Fall ist es jetzt so, dadurch, dass ich den Hintergrund eines Bauingenieurs habe, dass ich auch in die Bauleitung nach Hawaii gehen darf, wenn ich das möchte und wenn das die Aufgabenstellung des Bauherrn ist. Und dabei merke ich eben, dass man deutlich stärker in das Orchestrieren von Baumaßnahmen kommt. Und wie schon angesprochen, ist das also eine Aufgabenstellung, die ich früher von Kunden nicht wahrgenommen habe, während früher dann vielleicht nur eine einzelne Leistung angefragt wurde, vielleicht auch der klassische individuelle Sanierungsfahrplan, die ISFP. Dann ist es heute doch schon so, dass die Kunden deutlich mehr einfordern und deutlich größeres Leistungsspektrum abfragen.
Eine Verbreiterung des Berufsfeldes registriert auch Carol Schallier, Energieeffizienzexperte und Inhaber eines Ingenieurbüros in Düsseldorf.
Für mich persönlich muss ich feststellen, oder für unser Unternehmen muss ich feststellen, dass die Heizlastberechnung immer größere Tragfähigkeit bekommt. Also dass die Leistungen des Energieberaters gehen immer stärker über das klassische Sanierungskonzept und Beratungstätigkeiten hinaus. Was verschwimmt dann immer mehr mit der Fachplanungsleistung und so weiter und so fort. Also das kann man schon ganz klar feststellen, dass dem Energieberater, der Begriff Energieberater vielleicht teilweise ein bisschen fehl am Platz. Und ich glaube, dass die Entwicklung immer weiter in diese Richtung geht, in Richtung Fachplanung. Vor allen Dingen, umso größer man wird, würde ich mal sagen, desto mehr gerät man auch in die Fachplanungsschiene. Natürlich hat man die beratende Funktion. Man wird von allen Seiten angerufen und soll seinen Senf dazugeben. Aber die Leistungen, die tatsächlich erbracht werden oder die Leistungen, die dann auch zu Auftragsvolumen oder Umsatz führen, die sind mehr und mehr Fachplanungsleistungen. Und ein klassisches Sanierungskonzept, das ist ja eigentlich das, womit jeder Energieberater mal startet, einen individuellen Sanierungsfahrplan machen und so weiter. Das wird immer weniger mit der Zeit und man merkt dann, okay, eigentlich ist die wirkliche Leistung die Begleitung und die Fachplanung am Ende des Tages. Das ist aber tatsächlich wahrscheinlich schon seit längerer Zeit so. Also es ist jetzt die reine beratende Tätigkeit, die hat da vielleicht 30-40% Gewicht am Ende des Tages im Arbeitsalltag.
Eine Einschätzung zu dem Thema gibt auch Jutta Maria Betz, Vorstand des energieberatenden Netzwerks DEN. Sie sieht grundsätzlich eine stärkere Professionalisierung in der Branche.
Erstens hat der Klimawandel natürlich jetzt wirklich erkennbar für jeden stattgefunden und damit das Klimabewusstsein ist eigentlich ja bei den allermeisten Menschen doch so, wie es sein soll, zumindest vom Bewusstsein her. Das hat einen sehr großen Antrieb gebracht für die Veränderung auch vom Berufsbild, weil dadurch natürlich auch mehr Nachfrage war und mehr Professionalisierung. Generell ist der Wandel auch, kommt daher, dass wir einfach früher engagierte, frühe Klimaschützer waren und das hat jetzt sehr viel mehr professionalisiert ist. Also auch wenn man sich dann die größeren Büros, die größeren Firmen anschaut, es ist sehr viel mehr Professionalität da reingekommen. Jetzt nicht in der inhaltlichen Beratungsqualität, die war vorher auch da und gut, aber in dem Verständnis, dass wir auch ein Beruf überhaupt sind, also dass wir überhaupt stehen neben Ingenieuren, die die Statik berechnen, die den Brandschutz berechnen, neben Systemarchitekten. Also das hat sich erst in den letzten Jahren so richtig rauskristallisiert, dass es so was Eigenständiges ist. Das Bewusstsein hat natürlich auch teilweise, ist immer ein wenig geschürt und wird modifiziert durch Förderungen, das ist auch klar. Aber ich erlebe auch bei vielen Kollegen dieses Bewusstsein dafür, wir wollen uns eigentlich nicht, wir wollen keine Fördermittelbeschaffer sein, ja, sondern wir wollen umfassend beraten, unabhängig auch von Fördermitteln. Das kommt noch ein bisschen so dazu, dieser Aspekt. Also das ist so sehr bivalent, weil einerseits ist es ein großer Treiber und auch ein großer Treiber für das Berufsbild natürlich, weil plötzlich halt, also als ich angefangen habe vor über 25 Jahren, hat man mit einer Beratung auch kein Geld bewegt, ja, weil es gab einfach für die Umsetzung keine Fördermittel. Und hin zu dem, dass wir jetzt mit unserer Beratung, die das auslöst und dann ist ja oft die Fördermittelbegleitung als nächstes auch Leistung, die wir Energieberater anbieten, da bewegen wir sehr viel Geld. Und das war vorher nicht der Fall. Und das bringt dann einfach ganz pragmatisch mit sich, dass man anders wahrgenommen wird.
Entsprechend möchte das DEN ein geschütztes Berufsbild für Energieberater bzw. Energieberaterinnen schaffen. Wie genau die Forderung, die das Netzwerk immer wieder lautstark äußert, aussieht, hat Jutta Betz erklärt.
Einfach eine Institutionalisierung, also so vergleichbar mit Architekten oder beratenden Ingenieuren, aber eben für Energieberater, weil wir denken, wir können nicht bei denen unterschlupfen. Ja? Wir möchten, dass einfach die Anforderungen definiert sind und zwar gerne in abgestufter Form. Also ich brauche keinen high-end ausgebildeten Energieberater für eine kleine Aufgabe. Es kann Energieberater geben, die sich dann schwerpunktmäßig um Messtechnik kümmern, um Blower Door und so weiter. Das ist ja jetzt auch schon alles, gibt's ja jetzt schon alles. Aber dass man das einfach mal auch darstellt, dass man einfach, wie soll ich sagen, das, was jetzt da ist, auch transparent macht für den Endkunden, dass der weiß, wenn ich mir einen Energieberater für ein Audit, für einen komplizierten Prozess in meinem Betrieb suche, dann suche ich mir einen anderen als den, der mir ja was Einfacheres beraten soll oder einen Energieverbrauchsausweis für meinen Betrieb machen soll. Ich bleibe jetzt mal bei der gewerblichen Schiene, weil da einfach das mehr auseinanderklafft. Mhm. Genau, das ist eine Sache. Wir wollen verschiedene Zugänge auch zum Beruf. Wir haben ja jetzt dieses, ich muss erst Ingenieur sein, ich muss Architekt sein, ich muss Handwerksmeister sein. Dann kann ich die Zusatzausbildung machen und dann kann ich als Energieberater arbeiten. Das ist für junge Leute, für den Nachwuchs, den wir dringend brauchen, nicht ausreichend. Die brauchen eine schnellere Berufseinstiegsperspektive. Jetzt kann man zu Recht sagen, es ist auch ganz wichtig, weil wir sehr viel Fachkompetenz da einbringen müssen, dass man diesen langsamen Weg geht. Also das heißt nicht, dass wir am Ende an der Qualität von Ausbildung sparen wollen, sondern einfach, dass man von Anfang an einen Abiturienten oder einen wie auch immer Schulabschluss, welchen der hat, sagen kann, wenn du Energieberater werden willst, dann kannst du jetzt diesen Weg einschlagen und ihm nicht sagen musst, du musst jetzt TGA studieren oder du musst Architekt werden, damit du dann irgendwann vielleicht mal Energieberater werden kannst. Wir brauchen dringend diesen Nachwuchs. Das ist eine Sache, natürlich Qualität, Qualifikation, wir haben alles in Ansätzen, muss ich sagen, wir wollen nichts neu erfinden, sondern wir wollen es halt einfach neu sortieren, neu ins Bewusstsein rücken. Wir haben natürlich die Listung in der Expertenliste, die muss man weiterentwickeln. Wir möchten unbedingt zur Qualifikation auch, dass es Anforderungen gibt für Berufserfahrung. Also das erlebe ich ganz, ich habe ja, bevor ich Vorstand wurde, auch Ausbildung, war in der DEN-Akademie auch als Referent. Viele sind natürlich zur Ausbildung gekommen, weil sie Mitarbeiter sind und vielleicht schon Erfahrung haben. Es gab immer noch welche, die jetzt sofort dann selbstständig anfangen wollten und das geht heute eigentlich nicht mehr. Man braucht diese Erfahrung, wir haben das im eigenen Betrieb, gut ausgebildete, hochmotivierte Master mit Energieberatungsausbildung, die wir mindestens 2 Jahre intensiv begleiten mussten, bis die Qualität erreicht haben, wo wir sie selbstständig auf Kunden zu Kunden geschickt haben. 2 bis 3 Jahre. Und ich meine, das muss man in irgendeiner Form institutionalisieren und schauen, wie kriegt man auch diese Berufserfahrung auch rein in so ein Berufsbild. Die Architekten haben das ja auch. Man kann sich nicht nach dem Studium eintragen lassen als Architekt, da muss man auch Berufserfahrung nachweisen. Also wir werden uns da an bestehenden Konzepten auch orientieren. Dann geht es in Richtung Leistungsbilder. Da haben wir ja auch Vorarbeiten schon. Also was in einem konkreten Punkt und in einer konkreten Planungsphase, was macht der Energieberater da? Diese Leistungsbilder braucht man einfach, um sie mit einer Honorarordnung dann auch weiter zu verarbeiten. Und ganz wichtig auch für die Versicherungen. Die Versicherungen bauen eigentlich auch Verträge, wenn man sagt, ich will Musterverträge oder sowas, aber dann auch letztlich geht es immer um auch Versicherung, dass die sagt, okay, was soll ich eigentlich versichern? Und da bauen die auch auf Leistungsbilder auf. Und deshalb bundeseinheitlich etablieren. Wir wollen auch, momentan ist es ja noch so, dass es bestimmte, ja zum Beispiel die Abwicklung für Neubauten sind ja in den Ländern, über die Bauordnungen, Länderbauordnungen, und das ist halt so ein Flickenteppich. Also ich darf zum Beispiel mit meiner ganzen Zulassung, und ich bin in Bayern Sachverständige auch für Neubau, und ich darf aber in NRW keinen Nachweis ausstellen. Ich meine, NRW hat einen extrem hohen Anspruch. Es gibt Länder, Thüringen oder da kann ich das machen, weil die haben nichts, keine eigenen Regelungen. Aber es ist halt ein Flickenteppich, und wir wollen eigentlich so hohe Qualität da darstellen in dem Berufsbild, dass auch die Länder, auch sehr anspruchsvolle wie NRW, sagen können, okay, wir verweisen auf diese Berufsdefinition dort. Also wer Energieberater in einer bestimmten Qualitätsstufe ist, in unserem zukünftigen Berufsbild, der darf auch dann in NRW ausstellen. Und dass wir diesen Flickenteppich da wegkriegen, der ja uns das Leben alle ein bisschen schwer macht.
Jutta Betz spricht auch den Nachwuchs und das Thema Ausbildung an. Und wie sich der Einstieg in die Energieberatung anfühlt, das hat mir Andrea Franke berichtet. Sie arbeitet als Nachhaltigkeitsberaterin und QNG-Auditorin und hat vor kurzem eine Weiterbildung zur Energieberaterin gemacht. Und dabei hat sie auch Erfahrungen mit der Komplexität des Berufs gemacht.
Es war schon ziemlich anstrengend. Also ich habe das in 3,5 Wochen, weil das mal noch über Ostern war, über 3,5 Wochen durchgezogen und jeden Tag bis auch am Wochenende. Das war schon sehr anspruchsvoll. Und ich war ganz froh, dass ich im Studium relativ viel auch schon mit Bauphysik zu tun hatte, sodass es jetzt nicht alles neu war. Und bestimmte Themen waren tatsächlich so, dass sie nur nochmal aufgefrischt waren. Aber manche Themen, wie jetzt zum Beispiel, wie eine Photovoltaikanlage technisch funktioniert und wie das dann, auf welche Anlagen Kennwert, wenn man da achten sollte, das war dann schon ganz schön anspruchsvoll, aber auch sehr spannend, weil man dieses Hintergrundwissen ja braucht. Im Nachhinein denkt man aber trotzdem, es hätte irgendwie noch mehr sein können. Wo fange ich denn jetzt überhaupt an, wenn man dann Energieberater ist? Weil es gibt ja auch ganz viele Bereiche, so dieses Thema individueller Sanierungsfahrplan, wo ich jetzt auch gar nicht wüsste, wo ich da einsteige. Das hat mich dann auch überrascht, dass es dann doch so breit gefächert ist, je nachdem, welche Baukategorie man sozusagen nimmt. Sanierung, Gewerbe, Neubau. Ja, ich bin ganz froh, dass ich da so rangegangen bin und gesagt habe, ich mache wirklich nur dieses eine Themenfeld von der Energieberatung und mache nicht gleich alles auf einen Schlag. So, also die Empfehlung in der Weiterbildung war auch so ein bisschen, erstmal die Sanierungsfahrpläne zu machen, weil die relativ klein und abgeschlossen sind. Das fand ich eine gute Empfehlung. Für mich jetzt in dem Fall nicht ganz so praktisch, weil ich ja natürlich jetzt immer Neubauvorhaben im Wohnungsbau habe und dann natürlich genau das mache. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass die Variante, nur Sanierungsfahrpläne zu machen und schon viele Modelle und Energieberechnungen durchzuführen, einem schon extrem hilft, da einzusteigen. Ich habe jetzt den Vorteil, dass ich halt schon viele gesehen habe und dadurch weiß, was angenommen wird, wo die Stellschrauben sind, dass wir die auch schon selber gerechnet haben. Da war ich ganz froh, dass ich da schon mit ein bisschen Hintergrundwissen rangegangen bin. Ja, ich finde es generell ein sehr, sehr wichtiges Thema. Deswegen bin ich ja auch in dem Thema Nachhaltigkeit, dass wir die Gebäude effizienter bekommen. Und ich glaube, jetzt mit dem Thema Energieberatung steigt man noch mehr in das Thema technische Anlagen ein, was mir jetzt als Bauingenieurin ein bisschen Respekt einflößt, ehrlich gesagt, weil das nicht so das typische Kernthema ist. Ich komme aus dem konstruktiven Ingenieurbau und jetzt sich über technische Anlagen Gedanken zu machen und Photovoltaikanlagen ist mir so ein bisschen fremd, und ich war sehr dankbar, dass wir dazu auch einiges gehört haben. Aber ich glaube, gerade am Anfang muss ich mir jetzt auch viel Wissen von Heizungsbauern und TGA-Planern dazu holen, damit ich da wirklich fundiert die Entscheidung treffen kann, wenn ich da jetzt im Energieberater irgendwas eingebe in meiner Rechnung, dass ich wirklich weiß, dass das auch eine sinnvolle Annahme ist, mit dem der Bauherr auch was anfangen kann. Davor habe ich jetzt einiges an Respekt, aber ich glaube, nach so einem Jahr, wenn man einige gerechnet hat und das selber entschieden hat und schon viele Varianten gesehen hat, dann wird es auch leichter. Genau, und ich freue mich schon darauf, dass man dann direkt zu einem Bauvorhaben direkt sagen kann, das sind die 3 Varianten, was ich empfehlen kann. So würde ich das ungefähr dimensionieren.
Die Weiterbildung ist natürlich eine Grundlage, um als Energieberatender seinen Job gut zu erledigen. Welche Kompetenzen daneben noch besonders gefordert sind, auch um sich im Wettbewerb durchzusetzen, erklärt Lennart Feldmann.
es ist natürlich auch der Wettbewerb da. Also wenn wir uns die Zahlen der Energieeffizienzexperten anschauen, dann ist die natürlich in den letzten Jahren sehr stark angestiegen. Also in den 8 Jahren, in denen ich Energieberater bin, hat sich die Zahl mehr als verdoppelt der Energieeffizienzexperten. Und es gibt natürlich auch verschiedene Online-Anbieter, die dann mögliche Dienstleistungen, also den schon angesprochenen individuellen Sanierungsfahrplan, vielleicht auch deutlich günstiger anbieten können, als es dann ein lokaler Energieberater kann. Und da bin ich der Auffassung, muss man dem Kunden einfach einen Mehrwert bieten. Das ist vor allem der Faktor Mensch, der dann diesen Mehrwert bietet mit einer guten Kommunikation, vielleicht mit lokalen Netzwerken, die vor Ort sind. Und diese Karte, die kann man dann auch ausspielen. Natürlich sowas kann, muss und sollte man auch einpreisen. Aber das ist das, was ich bei den Kunden merke, dass das sehr wertschätzend behandelt wird. Dass ich, wenn ich mit einem lokalen Energieberater arbeite, dann hat der auch andere lokale Ansprechpersonen, die in so einem Projekt involviert werden können. Das ist dann vielleicht bei einem überregionalen Start-up mit einem Sitz in Berlin vielleicht dann etwas anders.
Heißt es, dass ich das auch dann, was die Kompetenzen betrifft, die man als Energieberater mitbringen muss, was geändert hat? Also braucht man da jetzt zusätzliche Fähigkeiten, die vielleicht vorher nicht so verlangt waren?
Also ich denke, die Fähigkeiten, die sind nach wie vor die gleichen. Also auch schon zum Berufseinstieg brauchte ich eine gute Kommunikationsfähigkeit und auch das Orchestrieren war damals schon eine Aufgabe. Ich denke, es haben sich hier nur die Prioritäten etwas gewandelt, weil es heutzutage eben so ist, dass es Online-Anwender gibt oder Online-Anbieter gibt, die solche Dienstleistungen auch zur Verfügung stellen können. Muss man schauen, wo habe ich größere Synergien, wo habe ich größere, bessere Fähigkeiten, und das sehe ich dann unter anderem eben in den lokalen Netzwerken, die so ein lokaler Energieberater mitbringen kann, und eben auch in dieser Rolle des angesprochenen Orchestrieren. Also dass ich als Energieberater häufig die erste fachkundige Person bin, die mit einem Kunden zu tun hat, also sogar noch vor einem Architekten, vor einer Bauingenieurin, vor einem anderen Fachplanenden. Und dadurch kann ich dann dem Kunden anbieten, dass ich quasi die gesamte Baustelle, wenn ich mir das zutraue, für den Kunden orchestriere. Das ist meiner Auffassung nach eine Eigenschaft, die sich erst in den letzten Jahren so herausgearbeitet hat, dass da die Energieberatenden wirklich eine Schlüsselposition haben.
Ich habe ihn auch gefragt, wo er konkret die Herausforderungen durch die Online-Anbieter sieht, von denen er spricht.
Warum ich diese Rolle des Lotsen, nenne ich ihn mal, in der Energiewende oder konkret jetzt in der energetischen Sanierung vor allem aber sehe bei Energieberatenden, ist das Thema der wirtschaftlichen Unabhängigkeit. Denn wir merken auch, dass mit dem Aufploppen verschiedener Online-Anbieter, nenne ich sie mal, eben auch unterschiedliche Interessensgruppen auch mit auf diesen Markt drängen. Das können Heizungshersteller sein, das können Softwareanbieter sein, das können Energiedienstleister sein, die unterschiedliche Interessen mitbringen in so einem Prozess. Und da ist meiner Auffassung nach ganz wichtig für den Bauherrn, der sowas im Zweifel gar nicht beurteilen kann, wessen Interessen gerade hier mitschwingen, dass man eben unabhängig ist. Das muss der Kunde zahlen, diese Unabhängigkeit, ganz klar. Aber dafür sind wir als Energieberatende eben nicht verheiratet mit dem einen Wärmepumpenhersteller oder mit dem einen Dämmstoffhersteller und können den Kunden an der Stelle neutral beraten. Ich glaube, das ist heutzutage wichtiger denn je. Denn am Ende des Tages weiß der Kunde sonst nicht, wofür zahle ich hier möglicherweise gerade eine Provision und kriegt vielleicht eine Leistung, die in der Wirtschaft vielleicht sonst viel günstiger ist.
Also du hast jetzt diese Online-Anbieter mehrmals schon erwähnt. Das heißt, das ist was jetzt so als zusätzliche Konkurrenz dazugekommen ist. Die bestimmte Leistung wie ein ESFP oder eine Fördermittelberatung oder Vermittlung relativ günstig anbieten können. Und dann man als unabhängiger Energieberater schauen muss, wie man sich von denen so ein bisschen abhebt.
Auf jeden Fall. Also wir können auch gerne über Zahlen sprechen, da habe ich gar kein Problem mit. Ich hatte heute Morgen noch einen Kunden im Vorort von Köln, dem ich erklären musste, warum ein individueller Sanierungsfahrplan bei mir zwischen 2.000 und 2.500 Euro kostet, während es ein Online-Anbieter für über 1.000 Euro weniger anbieten kann. Und sowas, das kann der Kunde im ersten Moment nicht greifen und fragt sich dann gerade, warum habe ich es hier möglicherweise mit einem teuren Energieberater zu tun oder möchte der mich, ich sage jetzt mal, veräppeln? Und da muss man einfach erklären, dass es zwei komplett unterschiedliche Dienstleistungen sind, wenn sich ein lokaler Energieberater mehrere Stunden für den Kunden Zeit nimmt und man vielleicht, ich nenne es jetzt mal, ein Fließband ISFP im Internet bekommt. Und das war früher nicht so, das muss man heutzutage tatsächlich häufiger machen und da entsteht dann natürlich so ein Preisdruck, den man am Ende des Tages erklären muss.
Eine weitere Herausforderung in der Arbeit von Energieberatenden sind sich ständig ändernde gesetzliche Rahmenbedingungen und Förderrichtlinien. Dem stimmt auch Energieberater Karel Schalli zu. Doch er hat ein Rezept parat, wie man mit dieser umgeht.
prinzipiell eine Riesenherausforderung, muss man sagen. Das ist aber alles wieder eine Sache von Struktur und Organisation. Das stelle ich ganz klar fest, vor allen Dingen, umso mehr Mitarbeiter da sind. Man kommt mit dem Förderdschungel, nenne ich ihn jetzt mal ganz salopp, kommt man schon ganz gut klar, wenn man denn gewillt ist, damit klarzukommen. Also wenn man sich wirklich gut strukturiert, organisiert, und damit meine ich nicht eine KI-Fragen, welche Förderungen gerade existieren, weil die da oftmals tatsächlich falsch liegt oder eine 50-50-Wahrscheinlichkeit, dass es richtig liegt, auch zu wenig ist in dem Bereich. Also wenn man sich wirklich gut organisiert, sein Tagesgeschäft strukturiert, dann kommt man auch mit den Änderungen in der Förderung klar. Ist natürlich leichter gesagt als getan. Ich sehe das immer wieder. Ich habe den Hauptjob in dem Unternehmen von mir, ist mittlerweile zu strukturieren und zu organisieren. Aber dann ist es schon zu schaffen. Und es macht natürlich auch den Job ein bisschen aus. Also es ist eine Herausforderung, damit auch klarzukommen, den Kunden bestmöglich zu beraten dahingehend und auch immer auf dem neuesten Stand zu sein. Da trennt sich dann die Spreu vom Weizen. Und ich glaube, dass das ein großes Merkmal von einem guten Energieberater entgegen eines schlechten Energieberaters ist, der immer am neuesten Stand ist.
Jutta Betz sieht ebenfalls die Lösung in einer guten Organisation und daneben auch in der Digitalisierung.
Also als Forderung hätte man natürlich an die Politik, und das ist auch großer Konsens über viele, nicht nur Energieberater, dass wir einfach eine Kontinuität kriegen. Das ist die Grundforderung, sowohl für die gesetzlichen Rahmenbedingungen als auch für die Förderbedingungen. Ich gehe aber davon aus, dass wir mit wechselnden gesetzlichen Vorgaben und Förderbedingungen leben müssen. Und da hilft es, wenn man als Team arbeitet. Da hilft es, wenn man gut organisiert ist. Weil man, das Ding ist ja nicht, dass plötzlich jetzt irgendwas wechselt. Das Problem ist, dass man, sagen wir mal, 3 Jahre lang diese verschiedenen Richtlinien parallel laufen hat. Ja? Man hat alte Förderanträge, man hat neue Förderanträge, man hat zwischendrin mal noch eine Änderung gehabt. Also eigentlich die Verwaltung der jeweiligen Zustände, da muss man gut organisiert sein. Und da hilft natürlich auch KI, weil das ist so eine typische Aufgabe, die man mit kleiner KI, also mit dem Endverbraucher verfügbaren, mit wenig Aufwand machen kann, dass man sich da Agents anlegt und einfach sagt, ich habe jetzt, da speise ich alle Daten ein und da lasse ich mir jetzt das Richtige raussuchen. Ich denke, wenn wir es dafür nicht nutzen, wofür dann? Also ich würde das jetzt nicht als Allheilmittel darstellen, weil wir können auch ohne KI damit bisher umgehen, aber da kann man sich natürlich auch helfen lassen. Und das Wichtige dabei ist, dass man die eigene Kompetenz sich nicht vorschreiben lässt von der KI, dass man trotzdem kritisch hinterfragt, weil wir wissen ja, da kommt auch mal was Falsches raus.
Und Andrea Franke berichtet ebenfalls von digitalen Tools, um den regulatorischen Anforderungen Herr zu werden.
Ja, ist auf jeden Fall eine Herausforderung. Ja, dass so viele Themengebiete nebeneinander stehen und jede Information aus einer anderen Stelle kommt. Dann hat man das Thema der KfW-Bedingungen, dann hat man die DIN-Norm, dann hat man vielleicht aktuelle politische Entwicklungen, die man in Betracht ziehen muss. Genau, da greifen halt viele Themen ineinander, was wir jetzt hier im Team machen, ist, dass wir alles in eine große Wissensdatenbank schreiben, immer wenn man eine neue Information sozusagen irgendwo her hat, das genau aufschreiben und mit einer Quelle verlinken, damit man dann in einem halben Jahr, wenn man es vielleicht wieder braucht, dann nicht bei Null anfängt. Genau, ich bin ja ganz froh, dass es zum Beispiel bei den Softwareherstellern gibt es eine relativ große Datenbank, die auch so ein bisschen darüber hinausgeht, was man jetzt einfach nur eingibt, sondern auch dann die Ursprungsquellen zitiert und sagt, wo das herkommt, dass man das in der DIN nachlesen kann oder in der KfW und so weiter und da dann schon weiß, wo man ungefähr das nochmal im genauen Wortlaut muss. Aber es bleibt so eine gewisse Unschärfe bei dem ganzen Thema. Das ist so ein bisschen frustrierend.
Grundsätzlich sollten sich Energieberatende mit Digitalisierung und KI eingehend beschäftigen. Das fordert GEH-Mann Lennart Feldmann in einem Appell an die Branche.
Also das wäre auch ein Aufruf von mir an all meine Kolleginnen, dass man sich dringend mit solchen Themen beschäftigen sollte, auch wenn es dann vielleicht nur die Copilot, ChatGPT oder seit neuestem dann Claude-Lizenz ist, mit dem man sich dann dazu helfen weiß. Aber das ist sicherlich ein Zukunftsthema, was uns ermöglicht, uns auf unsere eigentliche Arbeit, nämlich die Beratung, zu konzentrieren und das Ganze drumherum deutlich verschlanken kann. Also das von dir angesprochene Thema der Fördermittelrecherche. Da können KI-Tools sicherlich helfen. Muss man immer mal wieder vorsichtig sein. Am Ende kommt es natürlich darauf an, wie bediene ich dann so ein KI-Modell und sind die Ergebnisse wirklich seriös? Am Ende bin ich dafür verantwortlich, wenn diese Ergebnisse rausgehen, dafür gerade zu stehen. Also diesen Faktor Mensch ist vor allem ein Thema der Verantwortung, den man da nicht rausbekommt. Auch ein guter Punkt meiner Auffassung nach. Aber da sollte jeder schon zusehen, dass man sich in diesem Bereich fortbildet und das Ganze auch als Chance verstehen und nicht unbedingt als Risiko. Ein anderes Beispiel wäre an der Stelle, wenn wir über das Erstellen von 3D-Modellen sprechen. Dann war es zu Beginn meiner beruflichen Laufbahn noch nicht standardmäßig so, dass ich mit meinem Smartphone durch die Baustelle gehen konnte, über einen LiDAR-Scanner mir da die Bauteile aufnehmen konnte und das Ganze später im Büro entsprechend modelliert habe. Sondern da ist man dann noch händisch mit dem Zollstock oder dem Laserdistanzmesser über die Baustelle gelaufen. Das sind sicherlich technische Neuerungen, die in einer großen, breiten Masse inzwischen zugänglich sind und uns im Alltag sehr viel Zeit abnehmen.
Was auch ganz interessant ist, Feldmann befürchtet nicht, dass KI künftig den Job von Energieberatenden übernehmen wird.
Also ich sehe diesen Sachverhalt, ich würde es allerdings nicht als Problem bezeichnen. Also ich glaube, der Bedarf, den wir an Energieberatung haben, ist riesig. Wenn man sich die aktuellen Zahlen anguckt, die aktuelle Sanierungsquote in Deutschland von unter 0,7%, die wir also mehr als verdoppeln müssten, um unsere Klimaziele zu erreichen, dann glaube ich, da ist noch ein Riesenpotenzial, was wir machen können. Und ich bin dann erstmal ein Freund davon, wenn es digitale Tools gibt, die uns da dann dazu befähigen, bessere, schnellere Energieberatung und am Ende des Tages auch energetische Sanierung zu machen. Natürlich muss man irgendwo vorsichtig damit sein und auch die Grenzen von sowas begreifen. Mal als Beispiel gesprochen, ich hatte jetzt einen Kunden, der dann von einem KI-Avatar beraten wurde, wo ein Erläuterungsgespräch dann vom KI-Avatar durchgeführt wurde. Das ist sicherlich eine nette Idee, bin ich aber persönlich kein Fan von, weil das meiner Auffassung nach bei Kunden nicht das Vertrauen schafft für so eine Beratung, die es bräuchte. Das muss am Ende des Tages meiner Auffassung nach ein Mensch machen, auch wenn die KI vielleicht in der Lage ist, so ein Gespräch nachzubilden, sollte das am Ende über den Faktor Mensch laufen.
Da wären wir dann wieder bei dem, genau, was du sagst, Faktor Mensch, das, was wir zum einen Anfang schon gesagt hatten, also die Kommunikation, diese Vermittlerrolle und aber auch die Kommunikation mit den Kunden, das ist was, was dann wahrscheinlich KI nicht erledigen kann. Ne?
Ganz, ganz klar, also ich sag mal, wir hatten mit einem großen Softwareanbieter gesprochen, der jetzt auch stark auf diese KI-Grundrisserkennung geht und ich fragte dann ganz plakativ, ob denn jetzt unser Bauzeichner demnächst arbeitslos sei oder ob wir den kündigen müssten. Da wurde natürlich nur gelacht und wurde gesagt, nein, ganz im Gegenteil. Also der Bauzeichner wäre jetzt in unserem Fall derjenige, der diese KI bedient und dadurch deutlich effizienter arbeiten kann. Aber er muss dann sozusagen diese KI orchestrieren, die Arbeit damit orchestrieren und wird damit tendenziell nur besser, weil er in der heutigen Zeit nicht mehr händisch eingeben muss, die eine Wand ist jetzt 10 Meter lang und einen Klick machen muss, sondern am Ende die Ergebnisse der KI kontrollieren kann. Und das ist sicherlich dann ein nützliches Tool, womit wir am Ende schneller werden und auch die Energiewende beschleunigen können. Deshalb, wie gesagt, unter den angesprochenen Punkten bin ich grundsätzlich ein sehr großer Fan davon.
Abschließend habe ich die Expertinnen und Experten gefragt, was sie für die Zukunft der Energieberatung und des Berufsbilds erwarten. Zunächst dazu Jutta Betz vom DEN.
Ich denke, es wird diese Vermittlungsrolle, die wird mir im Vordergrund stehen. Also ich erlebe das schon, dass viele Kollegen, wenn man sich so unterhält, wir hatten ja gestern Mitgliederversammlung, waren auch viele Gespräche und es geht schon immer noch sehr viel um die fachlichen Kompetenzen, dass man darstellt, was man jetzt alles und so. Aber ich glaube, es wird immer mehr in die vermittelnde Rolle gehen. Also dass man immer mehr der ist, auf den sich die Kunden verlassen können, der neben dem Kunden steht, egal ob das jetzt ein Einzelkunde ist oder eine Firma, der einfach eine Vertrauensposition hat, den Kunden an der Hand nimmt und für den dann dieses Thema Klimaschutz, Energieeinsparung auch moderiert. Aber was man nicht mehr so machen muss, ist die Kunden grundsätzlich informieren, weil die haben auch KI, die haben Internet, die werden beworben. Ja, da gibt es schon viele allgemeine Informationen, also die jetzt nicht so angepasst sind. Das passiert natürlich auch, dass man auch über Internet immer mehr angepasste Informationen bekommt. Aber letztendlich ist das doch die Aufgabe von einem individuellen Berater, dass man dann dieses Ganze, diese Fülle an Informationen für den Kunden sortiert und einordnet. Das ist eigentlich, das erlebe ich immer stärker, wenn gehe auch raus zum Kunden noch. Und das wird immer wichtiger, dass die Menschen oft überfordert sind mit dem, was sie elektronisch kriegen und da gerne Eine Wichtung haben, das muss ja einfach berät und neben ihnen steht. So, ich sage immer, ich will neben meinem Kunden stehen und nicht gegen ihn, sondern mit ihm und ihm helfen. Das ist eigentlich so. Ja, vielleicht sieht das, kann man vielleicht auch anders sehen, aber das sehe ich jetzt so als die wichtigste Geschichte.
Lennart Feldmann geht davon aus, dass sich der Markt verändern wird.
Also ich denke, es gibt eine Konsolidierung des Marktes, nenne ich es mal. Also dass wir hier schon sehen, dass ursprüngliche Geschäftsmodelle in Zukunft nicht mehr so gut laufen oder vielleicht auch nicht mehr so gut angenommen werden, weil wir Kunden haben, die in der Branche sehen, dass Sanierungsprozesse auch anders, und mit anders meine ich effizienter, vielleicht kostengünstiger, vielleicht auch von der Qualität her besser funktionieren können. Das funktioniert sicherlich unter dem Einsatz von digitalen Tools, die dabei helfen, aber auch vor allem, und da sehe ich eine sehr große Stärke von den lokalen Energieberatenden, über das Bilden von lokalen Netzwerken. Ein schönes Beispiel ist dabei sicherlich sowas wie ein Sanierungssprint, also eine Effizienzhaussanierung innerhalb von wenigen Wochen. Und bei der kann ein Energieberater dann zeigen, wie über so ein orchestriertes Netzwerk dann eine Baustelle in Perfektion laufen kann, mit einer sehr hohen Qualität, in einer sehr hohen Geschwindigkeit. Und das sind sicherlich Leuchtturmprojekte, wo man zeigen kann, was von Energieberatern orchestrierte Projekte am Ende des Tages möglich machen.
Und Carole Charlier rät dringend dazu, sich nicht mehr auf das Thema Förderung zu verlassen.
Da sehe ich eine ganz klare Entwicklung. Und zwar sollte sich jeder Energieberater selber vor Augen halten, wie er gerade sein Auftragsvolumen generiert, und dann gucken, dass er förderunabhängige Aufträge an Land zieht, förderunabhängig agieren kann. Und das ist bei den meisten Energieberatern heutzutage noch nicht der Fall. Ich meine, Förderung ist ja eigentlich dazu gedacht, Produkte oder eine Leistung im Markt marktfähig zu machen. Über einen gewissen Zeitraum. Und da muss man dran arbeiten. Also da arbeiten wir auch stetig dran, dass unsere Leistungen auch so bestandsfähig sind, ohne Förderung. Das sehe ich ganz klar in den nächsten 5 Jahren. Und da gehen wir auch tagtäglich von aus, dass eine Förderung gestrichen werden kann und so weiter und so fort und wir trotzdem noch marktfähig sind.
Wer sich übrigens weiter über den Energieberatungsmarkt informieren möchte und erfahren möchte, warum dieser Rekordumsätze bei gleichzeitig fallenden Preisen erzielt, dem sei ein Artikel in der kommenden Ausgabe des Gebäudeenergieberater empfohlen, die am 23. Juli erscheint. Ja, und zusammenfassend würde ich mal sagen, die Energieberatung ist ein komplexes Berufsbild, das spannend, aber auch herausfordernd sein kann und viel Fachkenntnis sowie Soft Skills verlangt, inklusive Offenheit für KI und Digitalisierung. Das war Teil 2 unserer Jubiläumsausgabe des Podcasts Gebäudewende. Für die Produktion dieser Folge ist Carolina Bergedick zuständig. Wenn Ihnen der Podcast gefallen hat, dann abonnieren Sie ihn gerne. Sie finden ihn auf allen Plattformen, auf denen es Podcasts gibt, unter dem Stichwort Gebäudewende. Und wir freuen uns natürlich auch über Likes und Kommentare. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald.